Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Der Bund will zusätzliche Milliarden in Bildung und Forschung investieren. Aktivierungsprogramm heißt das Ganze. Und wer davon profitieren soll, ein Thema bei uns. Außerdem wagen wir mal den Blick in die Zukunft nach Corona und fragen, wie wird diese Zeit zum Beispiel die nächsten PISA-Studien beeinflussen und wie geht es weiter in der Arbeitswelt? Stichwort Homeoffice. Bis drei begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann am Mikrofon. Hallo. Der Bund nimmt ja in diesen Tagen eine Menge Geld in die Hand, um vom Bankrott bedrohte Unternehmen zu retten, Beispiel Lufthansa. Angesichts solcher Summen wird sich vielleicht mancher fragen, ob zum Beispiel auch für die bessere Ausstattung von Schulen noch etwas übrig ist. Jetzt hören wir von Bundesbildungsministerin Karliczek, dass es ein milliardenschweres Aktivierungsprogramm geben wird, von dem auch der Ausbau des Ganztags profitieren soll.
Deswegen schlagen wir vor, dass der Ganztagsausbau in den Grundschulen ein Pfeiler ist, mit dem wir das erreichen können, dass wir zuverlässige Betreuung gerade auch in der Grundschule bis in den Nachmittag hinein anbieten. Denn gerade jetzt ist es wichtig, Familien mit Kindern eine richtig gute Perspektive zu geben. Denn gerade sie sind im Moment unter der Last der Pandemie doch besonders gefordert.
Der Ausbau der Ganztagsbetreuung ist allerdings nur ein Teil des 10 Milliarden schweren sogenannten Aktivierungsprogramms, das die Ministerin jetzt vorgestellt hat. Mit dem Programm soll unter anderem die Forschung zu grünen Wasserstofftechnologien und künstlicher Intelligenz gefördert werden. Was die Ganztagsbetreuung betrifft, hatte das Bundeskabinett bereits im November des vergangenen Jahres beschlossen, mehr Geld in den Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten an Grundschulen zu stecken. Dafür wurde im Bundeshaushalt eigens ein Sondervermögen von 2 Milliarden Euro aus dem Etat des Familienministeriums sowie des Bildungsministeriums beiseite gelegt. Nun könne sich Karliczek aber vorstellen, die Mittel des Bundes auf 4 Milliarden zu verdoppeln, wie sie kürzlich der Bild am Sonntag sagte. Die zusätzlichen 2 Milliarden sollen dabei aus dem Konjunkturprogramm der Bundesregierung stammen, das die negativen Folgen der Corona-Krise abschwächen soll. Zur genauen Finanzierung äußerte sich die Bildungsministerin heute aber nicht weiter. Dass Karliczek mehr Geld für die Ganztagsbetreuung in die Hand nehmen will, begrüßen auch andere Bildungspolitiker. Schon im Vorfeld der heutigen Pressekonferenz gab es Reaktionen auf Karliczeks Vorstoß. Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Oliver Kaczmarek befürwortet die Erhöhung des Budgets. Er möchte aber dennoch erstmal abwarten, bis aus dem Vorschlag eine konkrete Initiative wird.
Mehr Geld für Ganztagsschulen ist natürlich richtig. Ich glaube trotzdem, dass die Forderung von Ministerin Karliczek ein bisschen am eigentlichen Konflikt vorbeigeht. Denn es nützt ja nichts, nur gute Schulgebäude hinzustellen, sondern die müssen ja mit Leben gefüllt werden.
Denn bislang bestehe noch keine Einigkeit zwischen Bund und Ländern, wie die Ganztagsschulen auch langfristig unterhalten werden können. Schon als die ersten 2 Milliarden Euro im November beschlossen wurden, hatte der damalige Präsident der Kultusministerkonferenz Alexander Lorz kritisiert, dass eine einmalige Bundeszahlung für die Schulen keine Planungssicherheit biete. Die SPD sei laut Kaczmarek aber bereit, auch seitens des Bundes mit in die laufenden Betriebskosten der Ganztagsbetreuung von Schulen einzusteigen. Über die genaue Höhe der Beteiligung sei noch zu diskutieren. Dietlin Thiemann, die für die CDU im Bildungsausschuss des Bundestags sitzt, ist da anderer Meinung.
Es ist natürlich schwierig, dass wir beschließen, dass die Länder und Kommunen so etwas machen müssen. Dann kommt natürlich gleich die Reaktion, dann bezahlt auch, was ihr bestellt. Das ist zwar vom Ansatz her richtig und die Anschubfinanzierung werden wir auch tun, aber es ist die ureigenste Aufgabe der Länder.
Statt die laufenden Betriebskosten von Grundschulen mitzutragen, könne aber darüber nachgedacht werden, die Ausbildung der Pädagogen und Pädagoginnen mitzufinanzieren. Da eine Berechnung des Deutschen Jugendinstituts gezeigt habe, dass der finanzielle Bedarf für die Ganztagsbetreuung ohnehin zwischen 5 und 7 Milliarden Euro liegen werde, hält Thiemann die von Karliczek vorgeschlagene Verdopplung des Etats für die Ganztagsbetreuung für richtig. Nur das Geld allein sei zurzeit aber nicht entscheidend.
Wenn man 2 Milliarden Beschluss hat und der Bedarf aber zwischen 5 und 7 liegt, ist jedes Geld, was dazukommt, richtig und wichtig. Nur wie gesagt, es nützt uns allen nichts, den Kindern nicht, den Eltern nicht und den Schulen schon gar nichts, wenn wir nur Geld beschließen, aber das Geld dann da liegt und nicht zur Umsetzung kommt. Weil ganz wesentliche Handlungspartner sind natürlich die Länder.
Zurzeit kranke es aber noch an der Umsetzung. Der Ausbau der Ganztagsbetreuungsangebote unterscheide sich sehr stark von Bundesland zu Bundesland. Während die neuen Bundesländer schon recht weit seien, sei der Handlungsbedarf in anderen Bundesländern noch sehr groß. Diese müssten jetzt schnell vorankommen. Während in der Bildungspolitik also schon über das neueste Hilfspaket von Ministerin Karliczek diskutiert wird, spitzt sich die Kritik an den bereits beschlossenen Corona-Hilfen für Studierende weiter zu. Das Geld aus dem Notfallfonds, der bereits Ende April beschlossen wurde, sei noch immer nicht bei den Studierenden angekommen. Besonders schlimm betroffen seien die, die kein BAföG bezögen und aufgrund der Krise ihre Jobs verloren hätten, sagte der grüne Bildungspolitiker Kai Giering gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Er warf Karliczek vor, auf ganzer Linie versagt zu haben. Die Corona-Krise entwickele sich immer mehr zur Bildungskrise und Schuldenfalle. Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung drängt dabei auf rasche Lösungen. Die bisherigen staatlichen Hilfen könnten möglicherweise nicht ausreichen. Da die Krise vor allem Studierende aus Nicht-Akademiker-Familien treffe, empfiehlt das Forschungsinstitut unter anderem eine temporäre Erhöhung des BAföG-Satzes.
Magdalena Neubig berichtete, ein Milliardenprogramm für Bildung und Forschung also auf der einen Seite, Not unter Studierenden, die nicht mehr finanziell über die Runden kommen, auf der anderen. Betroffen sind auch Studierende aus Nicht-EU-Ländern, die an Hochschulen in Baden-Württemberg eingeschrieben sind. Pro Semester zahlen sie hier 1.500 Euro Studiengebühren. Das können sich die meisten nur leisten, wenn sie nebenher auch jobben. Doch seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist es vorbei mit den Jobs, nicht aber mit den Studiengebühren. Ein Bündnis fordert nun erneut die Landesregierung dazu auf, die Zahlungen auszusetzen. Nicht wenige Betroffene, mit denen unsere Reporterin Uschi Götz gesprochen hat, sind längst in einer prekären Situation, wie das Beispiel dieses Studenten aus Montenegro zeigt.
Ich arbeite überwiegend auf der Baustelle oder als Umzugshelfer oder Maler, körperliche Arbeit.
Der Student möchte anonym bleiben. Was er über seine Lebensverhältnisse erzählt, ist sehr persönlich. 27 Jahre alt ist er und studiert im 6. Semester Biologie in Freiburg. Er kommt aus Montenegro, einem Nicht-EU-Staat. In Baden-Württemberg muss er als international Studierender deshalb Studiengebühren bezahlen. 1.500 Euro pro Semester, schon in Nicht-Corona-Zeiten eine Herausforderung. In seiner Heimat hatte er Deutsch als Leistungsfach ein Privileg, wie er sagt.
Das hat mich sehr gut vorbereitet aufs Studium.
Sprachlich vorbereitet, finanziell ist er auf sich alleine gestellt. In Corona-Zeiten sind ihm alle Jobs weggebrochen.
Ich habe zurzeit überhaupt keinen Job, überhaupt keine Einnahmen. Wenn ich mir nichts leihen würde, dann könnte ich überhaupt nichts bezahlen. Also ich könnte keine Miete zahlen. Ich könnte auch kein Essen mir kaufen.
Vorlesungen schaut er sich bei einem Freund mit an. Geld für einen eigenen Laptop hat er nicht. Damit ist er nicht allein. Katrin Leipold ist Referentin für Hochschule und Forschung und Studierendenarbeit bei der GEW in Baden-Württemberg.
Der Wegfall von Jobs zwingt sie natürlich dazu, diese 1.500 Euro dennoch auftreiben zu müssen in irgendeiner Form.
Unabhängig vom Einkommen der Eltern können Studierende in Deutschland seit einigen Wochen einen KfW-Kredit von monatlich bis zu 650 Euro bekommen. International Studierenden steht dieses Angebot erst ab 1. Juli zur Verfügung.
Ich bin davon überzeugt, dass hier sehr stark auf Zeit gespielt wird. Dieses Aufsichtfahren, was wir auch von Seiten der Bundesregierung oft gehört haben, wird eben auch auf die Studierenden und die Hochschulen übertragen, um eventuell vielleicht sogar diese Gelder sparen zu können, falls sich die Gastro und andere Bereiche fürs Jobben nochmal öffnen lassen.
In einem offenen Brief wandte sich jüngst ein Bündnis an Baden-Württembergs grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. UnterzeichnerInnen sind etwa die GEW, das Dekanat des Instituts für tropische Agrarwissenschaften an der Universität Hohenheim sowie der Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg. Das Bündnis bittet Kretschmann darum, die Studiengebühren doch während der Corona-Krise zu erlassen. Die Bitte wurde an das Wissenschaftsministerium weitergeleitet. Auf Nachfrage wird dort auf eine Stellungnahme von Anfang Mai verwiesen. Theresia Bauer, grüne Wissenschaftsministerin, sagte damals, gemeinsam habe man mit den Hochschulen des Landes entschieden, dass das Sommersemester weitgehend online stattfindet. Dafür werde das Studien- und Prüfungsangebot je nach Möglichkeit digitalisiert. Zeitlich verschoben, gerafft oder gestreckt oder durch alternative Formen ersetzt. Und weiter heißt es:
Dies gilt auch für die internationalen Studierenden, sofern sie hier studieren können. Da das Lehr- und Prüfungsangebot folglich auch im Sommersemester bereitsteht, ist ein genereller Erlass der Gebühren nicht angebracht. In den Fällen, in denen die internationalen Studierenden aus gegebenen Gründen nicht studieren können, wird es Möglichkeiten geben, die Gebühren zu erlassen, zurückzuerstatten oder mit dem nächsten Semester zu verrechnen.
Nathalie Schäfer vom Aktionsbündnis gegen Bildungs- und Studiengebühren hat für diese Haltung kein Verständnis. Sie studiert Ethik in Frankfurt am Main, ist aber zurzeit im Homeoffice im Südwesten anzutreffen. Andere Bundesländer zeigten, dass unbürokratische Regelungen möglich seien.
Hessen hat zum Beispiel eine kurzfristige Soforthilfe in die Hand genommen. Das Land NRW hat die Fachsemesterzahl ausgesetzt. Da könnte eigentlich auch das Land einen eigenen Weg gehen und zeitweise die Studiengebühren aussetzen.
Der 27-jährige Student aus Montenegro sitzt längst vor einem großen Schuldenberg.
Und wenn ich keine Kommilitonen oder keine Freunde hätte, die mir da aushelfen, dann könnte ich schon lange nicht mehr studieren.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Diese Fußballweisheit gilt wohl auch in der Bildungsforschung. Liegt die letzte PISA-Studie nun ja schon fast 6 Monate zurück, da arbeiten die Bildungsforscher der OECD schon an der nächsten Ausgabe für Dezember 2021 wohlgemerkt. Darin werden die Kompetenzen der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler im Bereich Mathematik international verglichen. Selbst wenn es bis dahin einen Impfstoff gibt und die Corona-Pandemie unter Kontrolle sein sollte, werden die Ergebnisse doch unter dem Eindruck dieser Zeit stehen, die ja vielerorts durch Fernunterricht und begrenzten Präsenzunterricht geprägt ist. Wie stellt sich die langfristige internationale Bildungsforschung der OECD darauf ein? Darüber habe ich mit OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher gesprochen und ihn gefragt, wie tragen Sie dieser besonderen Situation Rechnung bei der nächsten PISA-Studie?
Ich denke, zunächst einmal hat die Corona-Krise gezeigt, dass es auch darum geht, einen weiteren Bereich von Kompetenz abzudecken. Der nächste PISA-Zyklus wird deswegen auch kreatives Denken nochmal besonders berücksichtigen, aber auch soziale, emotionale Kompetenz. Denn eins haben wir gesehen, in einer Krise wie dieser kommt es darauf an, ob Schüler ihre eigenen Lernziele setzen können, ob sie Lernen selbstständig gestalten können, auch unabhängig jetzt von Bildungseinrichtungen, und ich denke, das ist wichtig, das zu berücksichtigen, auch im Hinblick auf die zukünftige Gestaltung von Bildung.
Wie wollen Sie diese Kompetenzen, diese sozialen, kreativen Kompetenzen denn abfragen?
Ja, für kreatives Denken sind wir schon relativ weit. Dort geht es um einen Test, wo Schüler alternative Lösungswege entwickeln müssen, auch selber die Originalität ihrer Lösung bewerten müssen. Das ist schon relativ weit gediehen. Bei sozialen, emotionalen Kompetenzen ist es noch schwieriger. Wir haben uns zunächst mal auf das Growth Mindset fokussiert, also inwieweit sehen Schüler ihre eigenen Möglichkeiten, ihre Lernwege zu gestalten. Und das wird zunächst nochmal eine Selbstbefragung sein, also noch keine direkte Messung. Ne? Wir werden aber auch die Erfahrung, die junge Menschen gemacht haben in dieser Krise, abfragen. Das ist, glaube ich, auch wichtig. In verschiedenen Schulen, verschiedenen Ländern haben die Schüler ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ne? Und ich denke, dass daraus können wir lernen, auch für die Zukunft.
Jetzt haben Sie schon mal so darauf hingewiesen, dass es ein neues Testmodul geben soll. Werden mathematische Kompetenzen so wie immer überprüft oder fließt dabei auch die besondere Situation mit ein, unter der Schüler und Schülerinnen das zu Hause mehr oder weniger gut digital betreut erlernen mussten?
Also Mathematik wird ein Schwerpunkt sein der nächsten PISA-Studie, aber wie gesagt, es geht auch darum, kreatives Denken stärker zu berücksichtigen. Wir haben auch ein Modul zum Computational Thinking, also Mathematik ist heute eben nicht nur Rechnen, sondern auch verstehen Schüler, wie ein Algorithmus funktioniert. Also wir haben uns sehr auf die Zukunft fokussiert. Ja, das sind neue Aspekte, die wir bei PISA mit aufnehmen, aber auch auf die Lernbedingungen und das Lernumfeld in der Corona-Krise werden wir eingehen. Also inwieweit sind Schüler in der Lage und auch darauf vorbereitet, ihr Lernen selber in die Hand zu nehmen, wie sie es ja jetzt notgedrungen mussten. Aber da kann man eigentlich auch Möglichkeiten für die Zukunft sehen. Digitalisierung wird eine entscheidende Rolle spielen. Auch das hat die Corona-Krise gezeigt, dass wir besser werden müssen, digitale Möglichkeiten kreativer im Unterrichtsgeschehen zu nutzen. Und auch dazu werden wir den Schülern Fragen stellen.
Also wird das ein PISA-Test, der in besonderem Maße belegen wird, wie gut es mit der digitalen Bildung klappt?
Absolut. Ich denke, das ist ja auch wichtig, nicht nur in Bezug auf jetzt diese jetzige Krise, sondern auch in Bezug auf die zukünftige Gestaltung von Bildungsprozessen. Also die Digitalisierung schafft fantastische Möglichkeiten, Lernen spannender zu machen, interaktiver, kollaborativer. Ich denke, es geht auch darum, dass Schüler einen breiteren Zugriff haben, auch auf Ressourcen, und das Lernen kann interaktiver sein. Also ich denke, die Digitalisierung schafft fantastische Möglichkeiten, Lernen interessanter und auch personalisierter zu gestalten. Ich denke, die PISA-Studie ist ein geeignetes Instrument zu sehen, inwieweit das in verschiedenen Ländern fortgeschritten ist. Auch gerade jetzt nochmal beschleunigt in dieser Krise.
Ja, und wenn Sie sich da Deutschland angucken, stimmt Sie das in irgendeiner Weise hoffnungsfroh, wie die Situation jetzt hier gerade bewältigt wird? Oder sehen Sie da so eine Art verlorenes Bildungsjahr für die Schülerinnen und Schüler, dessen Auswirkungen Sie womöglich noch in weiteren PISA-Studien entdecken werden?
Also ich denke, auf der einen Seite gibt es viele Schüler, für denen das gut gelungen ist, die auch sehr gut unterstützt worden sind durch ihr Umfeld, häusliches Umfeld, das Umfeld der Schule. Also viele Schulen haben das gut in den Griff bekommen, aber ganz sicher auch gibt es einen sehr großen Teil von Schülern, die dort sehr stark benachteiligt worden sind. Also im Grunde hat diese Krise die soziale Ungleichheit im Bildungssystem in Deutschland noch einmal deutlich verstärkt. Und ich denke, das wird sich sicherlich auch irgendwo in Resultaten dann niederschlagen. Aber ich denke, Deutschland auch durch den Digitalpakt hat das in die Hand genommen jetzt. Ich glaube, bei der Ausstattung von Schulen geht vieles voran. Den größten Mangel sehen wir immer noch bei der Vorbereitung der Lehrkräfte und Schulleitungen. Also da lag Deutschland in der letzten PISA-Studie noch deutlich zurück.
Wie sollten sie denn aus Ihrer Sicht unterstützt werden?
Also zum einen sind die Stundendeputate in Deutschland recht hoch. Das heißt, Lehrkräfte haben relativ gesehen weniger Zeit, wenn sie das mit Ländern in Asien vergleichen zum Beispiel, oder auch Nordeuropa. Dort haben Lehrkräfte einfach mehr Zeit, sich an der Gestaltung von Unterrichtskonzepten zu beteiligen, auch digitale Medien nicht nur zu nutzen, sondern auch zu entwickeln. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Lösungen werden eigentlich immer am besten von den Menschen umgesetzt, die sie auch irgendwo mitentwickeln. Und das ist in Deutschland zu sehr in meinen Augen getrennt. Also die Lehrkräfte unterrichten, andere Leute entwickeln die Lösung. Ich glaube, das muss man besser miteinander verbinden. Das ist einfach ein Zeitfaktor. Ich denke, es geht aber auch darum, einfach bessere Weiterbildungsmaßnahmen anzubieten. Wenn Sie heute nach Singapur schauen, da sind die Lehrkräfte selbstverständlich mit mehr als 100 Stunden pro Jahr beteiligt an im Grunde Entwicklung und Professionalisierung. Das ist wichtig in meinen Augen, aber auch einfach die gemeinsame Arbeit der Lehrkräfte. Und was heute in Deutschland noch die Ausnahme ist, dass Lehrkräfte sich andere Unterrichtseinheiten anschauen, gemeinsam im Schulverband an neuen Lösungsansätzen arbeiten. Das muss in der Zukunft die Regel werden.
Soweit OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher. Nach diesem Zukunftsausblick auf Schule und Bildungsforschung geht es in unserem nächsten Interview um die Arbeitswelt, genauer gesagt um das Homeoffice. Der Wechsel vom Firmenbüro an den heimischen Schreibtisch ist ja, wenn man so will, für viele Unternehmen auch eine Art Experiment, zu dem es jetzt immer mehr Zwischenergebnisse gibt und auch erste Prognosen, wie es mit dem Homeoffice nach der Pandemie weitergehen könnte. Ausblick und Zwischenbilanz gleichermaßen kann uns Josefine Hofmann geben. Sie ist tätig am Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart und hat gemeinsam mit der Gesellschaft für Personalführung 500 große bis mittelgroße Unternehmen aus allen Branchen befragt. Auch NGOs waren dabei. Zunächst wollte ich von ihr wissen, wie die Unternehmen die plötzliche Umstellung auf den Homeoffice-Betrieb denn bewältigt haben.
Erstaunlich gut. Und zu einem sehr hohen Prozentsatz haben Unternehmen, fast 85% der Antwortenden, einen durchaus überwiegenden Teil ihrer Beschäftigten auch wirklich nach Hause gesetzt. Und das übrigens auch, wie wir gelernt haben, in einer sehr frühen Phase, sodass die mittlerweile seit 7 bis 8 Wochen tatsächlich in diesem Zustand arbeitsfähig sind.
Welche Schlüsse ziehen denn die Unternehmen jetzt aus diesen ersten Erfahrungen, vielleicht auch unfreiwilligen Lernerfahrungen?
Sie ziehen vor allem die gute Erkenntnis, dass deutlich mehr geht, als man sich das jemals gedacht hat, dass deutlich schneller auch tatsächlich eine Umsetzung passieren kann. Nur mal um 2 Beispiele an sehr wichtigen Erkenntnissen herauszuziehen. annähernd 90% der Unternehmen haben uns auch gesagt, dass sie ziemlich stark davon ausgehen, dass ein deutlich größerer Teil auch in der näheren Zukunft in dieser Form arbeiten wird. Also sprich, die Anzahl der Homeoffice arbeitenden Menschen sich auch dauerhaft deutlich nach oben verschieben wird. Das ist eine wichtige Aussage. Und fast die gleiche Anzahl an Unternehmen hat uns bestätigt, dass sie in Zukunft noch mal ganz anders über das Thema Dienstreisen und Geschäftsreisen nachdenken werden, weil natürlich auch hier Erfahrungen gemacht worden sind, dass eben deutlich mehr virtuell abwickelbar ist, als es bisher üblich war.
Gibt es noch Verbesserungsbedarf? Das klingt jetzt alles sehr positiv.
Selbstverständlich. Was man gesehen hat, ist, dass die Ausstattung technischer Art, IT-technischer Art wohl auch schon recht gut ist, wobei es da natürlich auch immer Nachbesserungsnotwendigkeiten gibt in Bezug auf Endgeräte etc., wo man definitiv einen relativ deutlichen Nachholbedarf sieht, ist so Thema wie zum Beispiel Führung über Distanz, also führungskräfteseitiges Beherrschen dieser neuen Arbeitssituation. Eine weitere Thematik ist so die Frage einer größeren Medien- und Kommunikationskompetenz, also dass man hier auch einen Nachholbedarf sieht bei Mitarbeitenden wie bei Führungskräften, in diesen neuen Medien auch wirklich sich gut zu bewegen und auch adäquat Arbeit zu verrichten. Und ein weiteres ganz interessantes Ergebnis ist auch, dass man jetzt natürlich auch daran stärker drüber nachdenkt, wie man in diesem neuen Mengengefüge in Zukunft Büros gestaltet, für welchen Zweck man sie hat, wenn man denn auch Menschen auch in Zukunft vermehrt nach Hause setzen wird. Also auch da ist deutlicher Optimierungsbedarf tatsächlich zu erkennen.
Optimierungsbedarf, aber der auch Kosten spart für Unternehmen. Nennen Unternehmen das auch als Gründe, um weiterhin mit Homeoffice zu arbeiten?
Das ist eigentlich nicht genannt im größeren Stil und man muss auch ein bisschen aufpassen, mehr Menschen im Homeoffice zu haben und damit über Büronutzung nachzudenken, heißt nicht automatisch, dass man einfach prozentual Bürofläche abmietet. Denn wir müssen genau hinschauen und sehen dort auch, dass das Büro, das dann bleibt, natürlich auch anderen Zwecksetzungen dienen wird. Also so Themen wie Projekträumlichkeiten, verbesserte Besprechungsräumlichkeiten, Kommunikationszonen. Wir nennen das mit so einem Fachbegriff sogenannte aktivitätenbasierte Arbeitsumgebungen. Die muss man dann auch ein Stück weit anders gestalten. Also ich sag mal die ganz einfache Rechnung, 50% der Leute arbeiten daheim, deswegen mieten wir 50% der Fläche ab, ist so eine Rechnung, die nicht aufgehen wird und die wir auch in der Regel so nicht wahrnehmen. Aber ich möchte nicht ausschließen, dass das natürlich trotzdem in einzelnen Abwägungen jetzt auch in den kommenden vielleicht schwierigen Monaten dennoch auch ein Argument unter ganz vielen sein wird.
Ein Stichwort, was Sie ja eben genannt haben, ist Führungsstil. Der ist auch überarbeitungsbedürftig, haben die Unternehmen ja offensichtlich selbst erkannt. Was sind denn da so Baustellen?
Ich denke, es ist natürlich vor allem so dieses Thema, wie gehe ich denn um mit Mitarbeitenden, wenn ich die nicht so um mich habe, wie ich es bis jetzt einfach gewöhnt bin. Und das hat dann auf den ersten Blick was mit Kontrolle zu tun. Das ist aber gar nicht so sehr im Vordergrund tatsächlich. Aber es geht einfach darum, wie kann man verlässlich Arbeit verteilt organisieren? Wie kann ich auch einfach mitkriegen und Mitarbeitende gut betreuen? Wie nehme ich wahr, ob die in ihren Arbeitssituationen wirklich klarkommen? Also es geht hier schon um deutlich mehr als nur zu gucken, arbeiten die Leute auch. Das ist, glaube ich, mit purer Präsenz am Arbeitsplatz auch heutzutage in vielen Bereichen auch nicht mehr gleichzusetzen. Aber es geht schon darum, gut über ein Team, über eine Abteilung verteilt Arbeit zu organisieren, die Leute auch im Gespräch zu halten, dafür zu sorgen, dass die auch miteinander sich gut abstimmen, dass es eine verlässliche und für alle auch einigermaßen gleichmäßig verteilte Arbeitssituation ist. Und das erfordert schon eine Veränderung, so in eigenem Führungsverhalten, der Art, wie ich kommuniziere, wie aktiv ich auch auf meine Leute zugehe und wie ich mir einfach die Informationen besorge, um zu wissen, was tatsächlich der Stand ist.
Sagt Josefine Hofmann vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart, die 500 Unternehmen unter anderem zum Thema Homeoffice nach Corona befragt hat. Und das war's von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag, unter anderem mit Corso Kunst und Pop gleich hier im Anschluss.